Ich begrüße natürlich auch die 1484 Follower bei Twitter, die dem Medienmagazin seit 3 Jahren folgen. 16. April 2008 war die Geburtsstunde von Twitter im Medienmagazin. Daniel, du hast ein bisschen mehr eingesammelt inzwischen, ne?
Ich glaube, ich bin bei 3.300 irgendwie was.
Ja, na gut, okay. Aber es zählt ja letzten Endes, wie wir gehört haben, von Sascha Lobo eben, dem, wie nennt er sich eigentlich, Autor und Strategieberater, ne? Dass das gar nicht so wichtig ist, wie viel auf Twitter followen, weil...
Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, er ist so das Gesicht des deutschen Internets, zumindest mit dem roten Irokesen. Jetzt kann man ihn ja ganz oft in Interviews sehen. Und da hat er ja auch deutlich Kritik geübt in dieser Woche auf der Republika.
Das ist interessant, weil es gab eine Veranstaltung bei der Republika in der Kalkscheune, wo gefragt wurde, wie sieht eigentlich das Internet aus? Und wenn so das Internet aussieht, okay, soll das sein? Wir hören ihn nochmal.
Stichwort digitale Gesellschaft. Ich bin nochmal einen Punkt zurück. Ich bin eigentlich ganz froh, dass sich das gegründet hat, dieses Ding. Digitale Gesellschaft, eigentlich eine gute Idee. Heute auf Spiegel Online, völlig uneigennützig mal Werbung machen. Forderungen an die digitale Gesellschaft habe ich nicht alles durchgelesen, war von Stöcker, da lese ich immer nur die Überschriften. Aber die Forderungen waren richtig und ich möchte sie noch ergänzen dadurch, dass sowas wie digitale Gesellschaft kann eigentlich nur, man denkt so, ja, Internet, das müsste doch was mit Networking zu tun haben. Ich habe mit 5 Leuten gesprochen, die ich als, kleiner Wortwitz am Rande, zentrale Eckpfeiler der deutschen Internet-Community betrachten würde und keiner wusste vor dem Spiegel-Online-Artikel davon, dass da was passiert. Ich weiß nicht, in welchem Network das entstanden ist. Ich kenne es nicht. Und sonst kenne ich doch alles. Entschuldigung.
Ja, Entschuldigung. Wir stellen jetzt die Weltöffentlichkeit her, Daniel, denn die digitale Gesellschaft, das war, wenn man so will, eigentlich die Schlagzeile, die die Republika 2011 produziert hat in eigener Sache, weil sie sich in dieser Zeit vom 13. bis 15. April in Berlin gegründet hat. Wer genau ist die digitale Gesellschaft, wenn nicht wir, sondern in dem Fall, warum muss man die sich noch gründen lassen?
Das ist ein Internet-Lobby-Verein, der jetzt sozusagen da ist, die Interessen der Netzgemeinde auch auf oberster Ebene bekannt zu machen, zum Beispiel bei der Bundesregierung. Und die digitale Gesellschaft, also dieser Verein, ist jetzt gegründet worden und zwar auch von den Republika-Mitveranstaltern, also Markus Beckedahl zum Beispiel, den viele ja auch von Netzpolitik.org kennen. Und ich habe ihn gefragt, welche Probleme denn dieser neue Lobby-Verein lösen soll.
Themen sind ein anderes Urheberrecht, wo die Nutzerrechte wieder in den Vordergrund gestellt werden. Heutzutage kann man ja kaum noch im Internet publizieren, ohne eine Urheberrechtsverletzung zu begehen. Das ist der falsche Weg. Anderes Thema ist natürlich gegen die zunehmende Überwachung durch Vorratsdatenspeicherung und Co. vorzugehen. Wir wollen auch im digitalen Leben genauso anonym kommunizieren, lieben und uns bewegen, wie im analogen Raum es auch möglich ist aufgrund unserer Rechte. Anderes Thema ist natürlich die maschinenlesbare Regierung. Wir wollen, dass öffentliche Daten auch wirklich öffentlich werden.
Im Internet, den schreibt man ja moderne, durch die ganzen Schwarmmöglichkeiten, ganz andere Kräfte zu, auch die Öffentlichkeit mit zu beeinflussen. Ist es nicht komisch, dass man jetzt sowas Altes wie Lobbyarbeit wieder anwenden muss?
Ja, anscheinend muss man es anwenden, ne? Weil wenn man hier zu einer Anhörung der Bundesregierung zu einem netzpolitikrelevanten Thema geht, sitzen da 90 bis 100 Lobbyisten von Industrieseite und eine Handvoll Menschen von Nutzerseite, die in ihrer Freizeit dort versuchen, ein kleines Gegengewicht zu machen. Solange diese Industrielobbys so stark sind und es keine richtige Gegenmacht gibt, solange wird Netzpolitik in Deutschland eher als mehr Industrieförderung gesehen und nicht als mehr Demokratieförderung.
Die anderen Lobbyvertreter, die haben vor allem eins im Rücken, viel Geld. Das nehme ich mal an, ist jetzt bei der digitalen Gesellschaft zunächst nicht so. Wie wollt ihr trotzdem erfolgreich sein?
Also erstmal haben wir bestehende Netzwerke über Twitter, über Blogs. Wir haben einen der wichtigsten Knotenpunkte in diesem Bereich mit netzpolitik.org. Also das ist erstmal unsere Ausgangsbasis. Wir haben sehr viele Menschen, die mitmachen wollen. Wir sind kreativ. Wir haben die besseren Argumente. Zumindest sind wir davon überzeugt. Und auf Basis unserer Erfahrung glauben wir schon, dass wir mit ein bisschen mehr Ressourcen auch viel mehr bewegen können, als wir bisher schon bewegen können. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dieser ganzen schönen Schwarmintelligenz, auch dass die Wikipedia zum Beispiel nicht überleben könnte, wenn nicht ein paar Menschen mehr Verantwortung dort übernehmen und das Ganze koordinieren. Und daran mangelt es trotz der Erfolge zum Beispiel, dass man Netzsperren auf nationaler Ebene verhindert hat, daran, dass wir noch viel effektiver mit dieser Schwarmintelligenz, wenn man so nennen möchte, im politischen Bereich umgehen könnten, wenn es da ein paar Menschen gibt, die einfach mehr Zeit dafür haben, Aufgaben, Koordinierungsaufgaben zu übernehmen, auf die sonst keiner Lust hat, weil die keinen Spaß machen.
Ich glaube, ihr müsst auch Überzeugungsarbeit nach innen machen, also ins Internet rein. Vielleicht gibt es jetzt auch Stimmen, die sagen, ja, womit legitimiert sich jetzt diese neue Vereinigung zu sagen, wie die digitale Gesellschaft aussehen soll?
Naja, vor 30, 40 Jahren hat sich die Umweltbewegung gegründet mit einer Vielzahl an Organisationsformen, Organisationen vom NABU über BUND, Greenpeace bis WWF und was weiß ich so. Die haben auch alle gesagt, wir setzen uns für Umweltschutz ein, das betrifft jeden so. Und das ist halt Zivilgesellschaft in einer Demokratie. Man kann was machen, das ist ein Angebot. Andere können das unterstützen, müssen das nicht. Sie können aber auch ihren eigenen Verein aufmachen und ihre eigenen Interessen vertreten. Das ist das Schöne und wir hoffen ja, dass wir vielleicht auch viel mehr Menschen motivieren können, sich zu engagieren. Wenn nicht bei uns, dann wenigstens woanders. So, ne? Also das Problem ist ja eher, dass sehr viele Menschen die ganze Zeit immer nur schimpfen, was alles schief läuft, aber zu wenige Menschen machen tatsächlich was.
Wie unabhängig seid ihr? Ich meine, du bist ja auch zum Beispiel parteipolitisch aktiv.
Ja, ich habe vor 7 Jahren aufgehört, als Parteifunktionär aktiv zu sein. Ich bin immer noch Mitglied. Ich überlege die ganze Zeit, ob es überhaupt irgendwas bringt, auszutreten. Dann wird mir immer noch gesagt, dass ich mal vor 7 Jahren bei der Grünen Jugend aktiv war als Jugendfunktionär. Wir haben allein bei den Gründungsmitgliedern, glaube ich, 3 verschiedene Parteien vertreten. Wir wollen komplett parteiunabhängig sein.
Soweit also Markus Beckedahl, der die digitale Gesellschaft als neue Lobbygruppe auch jetzt im Rahmen der Republika vorgestellt hat.
Und als hätte es der Aufforderung durch Markus Beckedahl bedurft, hat zum Beispiel auch die ARD im Verbund mit dem Deutschen Börsenverein des Deutschen Buchhandels, des Bundesverbandes Musikindustrie, der GEMA, der Produzentenallianz, des VPRT, also des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien und des ZDF eine sogenannte Deutsche Content-Allianz gegründet, eine Interessengemeinschaft der Medien in der digitalen Welt. Allerdings, so wie ich das mitbekommen habe, sind die Forderungen oder konkreten Ziele etwas schwammiger als bei der digitalen Gesellschaften.
Ja, das sind also viele, also wenn man sich das mal durchliest, es gibt eine gemeinsame Erklärung der Deutschen Content Allianz, das ist sehr interessant. Da werden 4 Überpunkte aufgezählt und man kann eigentlich sagen, hier geht es eigentlich um den Kampf gegen die Piraterie und die in Anführungszeichen Gratiskultur im Internet.
Und sie fordern die Politik dazu auf, zu sorgen dafür, dass herausragende kulturelle, wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung medialer Inhalte in Politik und Gesetzgebung den ihnen zustehenden Niederschlag findet. Das klingt erstmal schön, aber wie soll das jetzt konkret aussehen? Was ist der entsprechende ihnen zustehende Niederschlag? Zum Beispiel wäre so eine Frage, die ich hätte. Die Hersteller und Anbieter medialer Inhalte sollen angemessen wirtschaftlich und regulatorisch in bestimmte Rahmenbedingungen eingepasst werden. Auch im Internet zum Schutz der Kultur- und Kreativwirtschaft soll ein effektiver und in der Praxis umsetzbarer Schutz von Inhalten gewährleistet werden. Das ist also dieser Piratenaspekt. Und dann sollte man noch den Rahmen so gestalten, den gesetzlichen, dass Angebots- und Anbietervielfalt ermöglicht wird und ein diskriminierungsfreier Zugang sowie eine Auffindbarkeit der Angebote beim Nutzer gewährleistet wird. Das ist so sehr allgemeiner Text. Jetzt kommt es darauf an, was in den nächsten Wochen und Monaten da konkret hineingegossen wird.
Es gibt vielleicht so einzelne Individualforderungen, die schon einzelne Partner formuliert haben. Zum Beispiel, wenn jemand im Netz wiederholt gegen das Urheberrecht verstößt, fordern einige der Teilnehmer der Content-Allianz, dass das sogenannte Three- oder Two-Strikes-Szenario umgesetzt wird. Das gibt es schon in anderen Ländern. Das heißt, wer also beim illegalen Download oder sonstigen Urheberrechtsverstößen mehrmals erwischt wird, 2-mal oder 3-mal, der wird dann aus dem Netz gesperrt.
Und wir haben mal den Medienkritiker Thomas Knüber gefragt, was er denn von dieser Deutschen Content-Allianz hält.
Dieter Gorni versucht, diese Content-Allianz ja schon länger zusammenzubekommen. Letztendlich ist dies ein Zusammenschluss der klassischen Medien, die gerade merken, dass sie die digitale Zeit verpennt haben. Und deshalb vor allem eines tun, nämlich beim Staat um Staatshilfe betteln. Das nennen sie dann Leistungsschutzrecht. Und weil nun einmal das politische System so funktioniert, dass man eine Lobbyorganisation braucht, um seine Vorstellungen ein bisschen mehr Gewicht zu verleihen, haben sie eine solche Lobbyorganisation gegründet. Und das bedeutet natürlich faktisch, man sollte denen nichts glauben. Das Traurige an der Sache ist, dass in dieser Lobbyorganisation auch öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten drin sind. Und denen sollte man ja eigentlich eine gewisse Neutralität zutrauen. Die haben sie nun aber definitiv verloren.
Thomas Knüwer per Voice over IP für das Radio 1 Medienmagazin.